zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute sprechen wir über die dritte Folge von Temptation Island.
Okay, let's go.
Franzi.
Dina.
Hör mal, wir haben uns ja richtig gefreut, dass die letzte Folge Temptation Island, die kam ja anscheinend echt gut an und damit hätten wir gar nicht gerechnet. Wir hatten eigentlich ein bisschen Angst, dass es vielleicht ein bisschen zu kurz ist, die Folge. Aber das scheint ja eigentlich so, als würden viele von euch das feiern, wenn zwischendurch es auch mal so eine kurze Folge gibt. Das passt eigentlich ja auch super zu den Formaten. Und wir haben uns überlegt, dass wir dann unsere Mittwochsfolge zu Prominent getrennt, dass wir die dann halt lang und ausführlich machen. Und die Temptation Island-Folge am Freitag, die bleibt dann halt eher kurz. Zumindest so lang, bis da immer noch nicht so richtig abgeht. Und Franzi, das war heute schon wieder der Fall.
Ja, so viel ging da nicht ab, ne?
Überhaupt nicht. Aber ich finde es gar nicht so schlimm, denn ich finde, das gibt uns ja jetzt noch ein bisschen mehr Raum, dass wir uns alle mehr zusammen ans Betrügen annähern können, also zumindest theoretisch und akademisch, nicht praktisch. Aber noch um einmal kurz auf die Folge 2 zurückzukommen von letzter Woche. Franzi, wir haben ja unter der Folge die ZuhörerInnen gefragt, wenn sie wählen müssten, wenn es nur noch zwei Männer auf diesem Planeten geben würde, Yassin oder Markus Söder, wen würden sie nehmen?
Und?
Mit großer, großer Mehrheit Yassin.
Ja, der sieht halt auch einfach ein bisschen besser aus, ne?
Und vielleicht erklärt das auch wirklich den Erfolg von Yassin und Josh in München, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht gibt es da wirklich nur einfach so Typ Yassin und Josh oder Typ Markus Söder und dann muss man halt für Yassin und Josh gehen. Aber damit nochmal eine ganz offizielle Einladung an Alicia und Nasrin, um mit uns zu feiern in NRW. Wir regeln da was für euch. Es gibt noch mehr, außer Yassin oder Markus Söder.
Und dann nehme ich die Nasrin auch mal mit in eine queere Bar. Wir können ja mal gucken.
Zur Folge. Ich habe gehört, du hast eine ganz hervorragende Zusammenfassung gemacht.
Ja, ich fasse mal kurz zusammen, Dina.
Los geht's.
Josh sagt, Nasrin ist eine echte Frau. Vivian erfährt, dass bei Mo und Anastasia doch mehr war, als das am Anfang so wirkte und dass die fast in einer Beziehung war. Aber der Mo denkt, dass wenn er nur lange genug darüber schweigt, dass er die Vivian betrogen hat, dass es dann gar nicht passiert ist. Die Frauen werden am Lagerfeuer getröstet, während die Männer nackt überrascht werden. Also quasi nackt. Und generell geht es heiß her. Mo steht mega auf Sandra und Nasrin hat ganz große Zweifel, weil Josh in einem anderen Universum in Sandra verliebt wäre. Und dann connectet sie aber selber eigentlich ganz gut mit dem Elvin.
Franzi, danke dir für die hervorragende Zusammenfassung. Ich muss dir sagen, in der Folge, es gab für mich wieder nicht so richtige Highlights. Es sind zwei kleine Sachen mir so ein bisschen herausgestochen. Die will ich kurz mit dir teilen. Das erste,
ja.
Ich war ganz überrascht vom Josh am Lagerfeuer, denn wie der da reagiert hat, das hat mich überrascht. Denn der hat ja, als er die Bilder von der Nasrin gesehen hat, so eigentlich ganz süße Sachen gesagt. Sowas wie, die wilde Maus soll Spaß haben und solche Sachen. Und das fand ich ganz sympathisch, ne? Und ich am Lagerfeuer fand ich den wirklich nett. Und er redet ja auch wirklich nett über die Nasrin. Also da habe ich schon, obwohl wir letzte Woche ja so hart mit dem ins Gericht gegangen sind, da habe ich schon gesehen, was man vielleicht in dem sehen kann, ne? Weil wie der über sich über die Nasrin äußert, fand ich toll. Und wir haben schon leider zu oft bei Temptation Island ja auch gesehen, dass Männer sich total daneben benehmen und gleichzeitig dann immer total hohe Anforderungen an ihre Partnerin haben und schon völlig ausflippen, wenn die nur mal jemanden anguckt. Und das haben wir beim Josh schon mal nicht gesehen. Fand ich gut.
Ja, voll. Ich habe das Gefühl, der weiß schon wirklich, was er an der Nasrin hat. Und er hat recht damit.
Hat er. Aber wer nicht sympathischer wird in dieser Folge oder wer sich nicht ins bessere Licht rückt, ist für mich der Mo. Denn ich finde, gegenüber der Anastasia, der wirkt gegenüber der so vertraut und der wirkt ein bisschen so, als würde der nicht auf den Schlips treten wollen. Der macht ja nicht mal so eine klare Ansage, denn wenn das alles nicht stimmen würde, was dieser sagt, wenn der wirklich gar kein Interesse an der hätte, frage ich mich, wieso sagt der dann nichts? Hör mal, das geht nicht, wir müssen Abstand voneinander halten, das mit uns wird nichts. Aber das tut er nicht. Ich finde, der lässt das so total offen. Das lässt mich an dem zweifeln.
Ja, der lässt alles offen und der reagiert einfach nicht. Aber der denkt, dass sich dann durch dieses Aussetzen alles löst, aber das ist ja einfach nicht so. Also auch die Anastasia spricht dann ja auch an, dass die was während der Beziehung hatten. Und der reagiert einfach nicht und denkt, das hilft jetzt. Dabei ist das ja eine klare Bestätigung von dem, was sie sagt, meiner Meinung nach.
Das würde ich tatsächlich auch so deuten. Ich bin mal gespannt auf nächste Woche, wenn das da nochmal klarer wird, was genau da jetzt eigentlich wirklich passiert ist.
Ja, ich auch.
Franzi, was mir dann noch aufgefallen ist, die Sandra, die sticht ja echt heraus, ne? Einerseits, weil ja anscheinend mehrere von den vergebenen Männern Interesse an der haben. Und ich finde, die sagt auch wirklich schlaue Sachen. Es gibt ja dieses Gespräch mit der und dem Phil am Pool, wo die unter anderem auch sagt, dass wenn eine Person sehr eifersüchtig ist, dass das dann auch was mit einem selber zu tun hat.
Ja. Also und ich muss sagen, ich gebe ihr da schon alles in allem recht, weil ich glaube, Eifersucht hat viel mit Bindungsängstlichkeit zu tun und deswegen gibt es auch Menschen, die generell eifersüchtiger sind als andere. Also dass man eben nicht glaubt, dass man liebenswert ist oder dass man selber wert ist, dass eine Person auch bei einem bleibt. Aber auf der anderen Seite, finde ich, hat es schon auch nicht nur mit einem selbst zu tun, weil es gibt auch Menschen, bei denen hat man ja ein berechtigtes Bauchgefühl.
Absolut. Also ich finde dieses Abbügeln davon, dass wenn man eifersüchtig ist, heißt das einfach nur, dass man eine unsichere Person ist. Also das nur auf die eifersüchtige Person zu schieben, finde ich auch ein bisschen zu einfach.
Bei Eifersucht, für die es so halt keinen Anlass gibt, ist das aber dann doch meistens die Erklärung.
Aber was ist ein Anlass, ne? Das ist natürlich auch immer wieder eine Frage. Was mir dann nochmal wieder eingefallen ist, dass ich auch mal gelesen habe, dass es tatsächlich so ist, dass die Leute, die eifersüchtig sind, oft diejenigen sind, die am ehesten selber betrügen würden. Und dass sie halt dadurch so eifersüchtig werden, dass diese Chance von Betrug in deren Kopf ist, weil die selber darüber nachdenken und dass das deswegen so präsent ist und die deswegen eifersüchtig sind. Fand ich auch eine ganz spannende Theorie. Als die Sandra das gesagt hat, habe ich mir auch gedacht, wir müssen nochmal mehr auf dieses Eifersuchtsthema kommen. Und ich glaube, da liefert Temptation Island ja auch eigentlich den perfekten Anlass für. Aber das machen wir nicht heute, denn heute geht es erstmal noch um ein anderes Thema. Denn ich habe mir gedacht, wir müssen nochmal ganz vorne bei Untreue anfangen.
Erzähl mir mehr, Dina.
Franzi, denn wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, was Prädikatoren für Untreue sind. Also welche Charakteristiken oder Eigenschaften sehen wir bei Menschen, die untreu werden, vielleicht ein bisschen mehr oder auch ein bisschen weniger, als bei welchen, die nicht untreu sind. Aber ich wollte das gerne nochmal ein bisschen genauer wissen. Und ich habe mich gefragt, was sind denn die Gründe, wieso Menschen untreu werden? Und da habe ich mich mal kurz in die Literatur gestürzt. Und welche der ersten, die sich auch diese Frage gestellt haben, das waren Glass und White. Und die haben schon 1992 Gründe für Untreue erforscht und die dann in 4 Kategorien aufgeteilt. Und das ist sehr ordentlich, ne? Und das liebe ich ja. Und ich liebe, wenn es so klare Kategorien gibt. Deswegen wollte ich die unbedingt gerne mit dir teilen. Also, die haben sich gefragt, was sind die 4 Kategorien, wieso werden Menschen untreu? Kategorie 1, sexuelle Gründe. Darunter fallen dann so Sachen wie sexuelle Neugier, etwas Neues ausprobieren wollen, sexuelle Spannung erleben wollen und auch sowas wie, dass man vielleicht ein Bedürfnis danach hat, so eine große Auswahl und ein großes Repertoire an SexpartnerInnen zu haben. Dann Kategorie 2 sind romantische Gründe. Das heißt, man sucht irgendwie nach Liebe, Leidenschaft, Zuneigung. Kategorie 3, emotionale Intimität. Das heißt, man ist zum Beispiel so auf der Suche nach Zuneigung, Respekt oder auch Verständnis. In Kategorie 4, extrinsische Motivation. Da fallen dann halt alle so äußere Faktoren rein. Sowas wie, dass man zum Beispiel aus Rache betrügt, weil die andere Person vielleicht einen vorher schon mal betrogen hat oder weil man generell irgendwie sauer ist auf den Partner oder die Partnerin. Oder halt aber auch solche Sachen wie, dass man sich durch einen Betrug sexuelle Vorteile, wie zum Beispiel so eine Beförderung erhofft. Also dass man fremd geht mit jemandem anderen, von dem man sich einen Vorteil erhofft.
Okay, das ist dunkel.
Das ist sehr dunkel. Ja, aber das waren diese 4 Kategorien und natürlich haben die sich auch gefragt, also es werden ja einfach sehr oft so nach Geschlechter unterschieden. Es wird sich einfach sehr oft angeguckt, gibt es Geschlechterunterschiede? Finden wir wahrscheinlich alle sehr spannend. Wir müssen dazu sagen, in solchen Studien ist Geschlecht immer sehr schwarz-weiß. Es wird da vor allem in so früheren Studien immer klar nach Mann und Frau eingeteilt. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt sagen, es gibt nur diese 2 Geschlechter, aber in der Forschung ist es halt noch nicht so richtig angekommen. Viel wird gemacht mit den 2 Kategorien Männern und Frauen, vor allem die alte Forschung. Deswegen benutzen wir das bei vielen Studien, wenn wir darüber sprechen, halt auch einfach, weil das in der Forschung so war. Aber Franzi, jetzt zu meiner Frage. Was glaubst du, unterscheiden sich Männern und Frauen anhand ihrer Gründe? Meinst du, Männer haben andere Gründe zu betrügen als Frauen?
Ich glaube, dazu habe ich mal was gelesen. Ich hau mal raus, was ich erinnere, ist aber lang her.
Bitte.
Ich glaube, dass vor allen Dingen alte Studien sowas gefunden haben, dass Frauen eher aus Liebe betrügen und Männer eher aus so sexuellen Gründen. Aber ich glaube, das war nicht haltbar irgendwie. Erzähl mal.
Also in dieser Studie finden die das tatsächlich, was du gesagt hast, dass Männer und Frauen sich da sehr unterscheiden, dass Männer mehr Gründe in der Kategorie 1 haben, also sexuelle Kategorie, sexuelle Gründe, und die Gründe sich von Frauen mehr so in der Kategorie 3 einordnen lassen, emotionale Intimität. Aber das ist ja jetzt auch schon etwas her, ne? 1992, fast 32 Jahre. Und seitdem gab es noch sehr, sehr viele Paper, die verschiedene Kategorien gefunden haben. Und ich habe mir einige dazu angeschaut. Das war total spannend. Aber ich finde, die waren auch alle sehr ähnlich zu dieser ursprünglichen Klassifikation. Und tatsächlich finden aber auch weiterhin sehr, sehr viele diese Geschlechterunterschiede, dass Frauen eher so emotionale Gründe haben und Männer eher so sexuelle. Oder beziehungsweise, dass sie diese Gründe angeben. Da muss man ja auch nochmal unterscheiden und sich fragen, okay, das, was Männer und Frauen angeben, ist das auch wirklich der Grund oder ist das vielleicht eher das, was sie denken, was wir von ihnen erwarten, was sie sagen sollen?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, da spielt auch viel soziale Erwünschtheit mit rein. Also das ist ja so ein klassisches Geschlechterstereotyp auch zum Beispiel lange gewesen, dass Männer mehr Lust auf Sex haben als Frauen, was ja definitiv widerlegt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das da ganz doll mit einfließt, dass Männer vielleicht auch eher nicht zugeben würden, dass sie nach Liebe und emotionaler Intimität suchen, selbst wenn sie es vielleicht doch tun. Weil ich glaube, auch wenn man Sex hat, ist das immer auch emotionale Intimität, selbst wenn es irgendwie casual ist.
Oder dass Frauen vielleicht nicht zugeben wollen, dass es einfach vielleicht denen auch nur um Sex ging. Was auch okay wäre. Franzi, aber was ich auch noch wie so ein roter Faden durch die Studien zog, ist, dass da sehr oft als Gründe für Untreue auch noch folgende Sachen angegeben würden. Nämlich so Unzufriedenheit in der eigenen Beziehung oder dem eigenen Sexleben, romantische Liebe, aber auch halt sowas wie die Suche nach Freiheit und sich loslösen vom Alltag und von so Alltagsroutinen und Vergeltung für einen vorhergegangenen Betrug, also sowas wie so wie du mir, so ich dir.
Okay, das finde ich krass.
Ich habe auch noch eine Studie gefunden und die spielt, glaube ich, ganz gut rein, was du gerade gesagt hast, dass sich vielleicht diese Klassifikation, wer betrügt warum, dass sich das ein bisschen verändert, je moderner die Welt auch wird. Und da habe ich eine Studie gefunden, die hatte auch ein relativ großes Sample und da haben die tatsächlich kaum Unterschied mehr gefunden zwischen Männern und Frauen, warum die fremdgehen. Und da ging es bei Männern und Frauen gleichermaßen weniger um sexuelle Dinge als Grund für Untreue. Beziehungsweise es gaben die nicht mehr als Hauptgrund an, sondern tatsächlich solche Sachen wie Zuneigung, Verständnis und Aufmerksamkeit und dass sie diese Sachen halt in ihrer Affäre gesucht haben. Franzi, und dann habe ich noch einen Artikel gefunden und der sticht für mich aus dieser ganzen Untreue-Literatur total heraus.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Das kann es auch sein. Und zwar hat er nämlich den treffenden Titel Keine Reue und der ist von Dylan Seltermann und seinen KollegInnen aus dem letzten Jahr, also von 2023. Und das fand ich schon ein kleines Highlight. Also vielleicht auch ein kleines Lowlight, aber das fand ich spannend. Und zwar, in allen Sozialwissenschaften ist das ja immer echt ein Krampf, ne, genug Teilnehmerinnen zu finden, die mitmachen wollen bei seinen Studien, die man so macht. Und auch die Leute, an denen man interessiert ist, die muss man ja erstmal irgendwie erreichen. Ne? Und oft muss man sich da irgendwelche kreativen Wege überlegen. Ich weiß, dass viele Leute oft dann irgendwie in so relevante Facebook-Gruppen auch gehen und sagen, wollt ihr nicht mal an meiner Studie teilnehmen? Aber der Dylan Seltermann und seine Kollegin, die haben das schlau gemacht. Und zwar haben die sich mit der Betrugswebseite Ashley Madison zusammengetan. Sagt ihr das was?
Nee, das kenne ich nicht. Was ist das? Was ist denn eine Betrugswebsite, bitte?
Ich glaube, von der Seite haben wahrscheinlich viele Leute schon mal gehört. Das ist so eine amerikanische Website, wo man sich anmelden kann, wenn man halt einen Seitensprung sucht. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es da vor Jahren auch mal so einen Skandal bei dieser Website, weil die irgendwie so User-Daten veröffentlicht haben. Und das natürlich bei der Seite, wenn man da angemeldet ist, ist natürlich nicht so angenehm, wenn das dann rauskommt. Auf jeden Fall das Motto der Seite ist Life is short, have an affair.
Oh mein Gott.
Und
wie viele melden sich da wohl an?
Dazu habe ich leider keine genauen Zahlen gefunden. Das verraten die natürlich auch nicht. Aber es ist natürlich total schlau, ne? Wenn man Leute finden will, die untreu geworden sind, einfach mit so einer Seite zu kooperieren. Hatte der Dylan Seltermann auch Glück, dass sie das mit dem gemacht haben, ne? Also ich habe auch schon oft irgendwelchen Seiten geschrieben und die gefragt, ob die uns irgendwelche Daten geben können. Das machen die nicht ganz so gerne. Also ich weiß nicht, ob der da jemanden kannte. Aber auf jeden Fall haben die kooperiert. Und die Mitarbeitenden der Seite, die haben diesem Dylan Zeltemann und seinem Team geholfen. Und die haben einen Fragebogen an die ganzen Menschen, die da angemeldet waren, geschickt. Was dann auch zu einer Stichprobe von über 1000 Männern zwischen 40 und 60 führte. Das ist natürlich nicht wenig.
Krass, wieso nur Männer? Weißt du das?
Also ich glaube, da sind vor allem Männer angemeldet. Kann man sich auch denken. Ich kann das jetzt nicht genau sagen. Ich könnte mir, wenn ich jetzt spontan das beantworten muss, könnte ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich Frauen, die da angemeldet sind, wahrscheinlich relativ viele Sexworkerinnen sind. Und dass die ja quasi dann gar nicht untreu sind, wenn die sich da anmelden. Aber ich weiß es natürlich nicht. Das ist jetzt alles Spekulation. Die haben auf jeden Fall Männer gefunden. Und diese Männer haben spannende Sachen erzählt, die vielleicht dazu führen, dass manche Leute von euch den Glauben an die Liebe verlieren.
Hau raus.
Und zwar, Nummer 1. Sexuelle Unzufriedenheit wurde als häufigster Grund angegeben, warum diese Männer betrügen. Aber abgesehen davon gaben die Studienteilnehmer auch an, dass die eigentlich relativ glücklich in ihrer Beziehung waren. Und die gaben auch an, dass sie sehr starke Gefühle für ihre Partnerin hatten und die sehr geliebt haben.
We're talking Josh.
Vielleicht.
Gut, der hat die Nasrin jetzt noch nicht betrogen, aber der ist schon wild unterwegs und gleichzeitig mag der die, ne?
Franzi, und gleichzeitig, was sie auch noch gefunden haben, war, dass die Männer angaben, dass sie ihre Affären sehr toll fanden, das maximal sexuell und emotional genossen haben und nicht bereut haben. Also die würden es wieder machen.
War eine gute Erfahrung.
Tatsächlich. Und der Hauptversuchsleiter, der konkludiert auch, dass Monogamie vielleicht gar nicht doch so natürlich ist, wie wir das gerne denken würden. Und dass die Idee, dass wenn man sich wirklich liebt, der Partner oder die Partnerin kein Bedürfnis zur Untreue hat, dass es nicht immer zutrifft. Und das finde ich eine spannende, aber gleichzeitig auch sehr entmutigende Studie.
Ja, ich weiß nicht, ob das so entmutigend ist. Vielleicht ist es auch einfach nur ehrlich.
Franzi, aber wir dürfen uns natürlich nicht völlig entmutigen lassen. Denn was man natürlich bedenken muss, ne, die Stichprobe, die hatten, das ist schon eine spezielle. Ich würde das jetzt zumindest so sagen oder vielleicht auch hoffen. Das waren jetzt keine Durchschnittsmänner, ne? Sondern Männer, die schon mal den Schritt gegangen waren, sich auf so einer Fremdgeh-Webseite anzumelden. Und ich würde einfach mal stark hoffen, dass die schon in der Unterzahl sind.
Ja, ich würde auch sagen, das ist auf jeden Fall keine repräsentative Stichprobe.
Nee, ich würde sagen, die sind schon sehr speziell. Ah, Franzi, abschließend finde ich, kann ich sagen, ich liebe ja, dass wir jetzt so Kategorien haben, wo wir die Gründe für Untreue einordnen können. Und das liebe ich einfach so generell an der Psychologie, ne? Denn die macht einfach Ordnung. Und die ist einfach so ein bisschen so das Etikettiergerät des menschlichen Verhaltens, ne? Alles wird in so kleine Schachteln aufgeteilt und eingeordnet und dann so schön beschriftet. Und das finde ich hervorragend. Und ich bin mal gespannt, ob, wenn jemand bei Temptation Island jetzt fremd geht in dieser Staffel, ob wir das auch mal einordnen können in diese Kategorien. Und ob wir dann auch irgendwie klar benennen können, woher das vielleicht kommt. Und wenn ihr auch schon mal fremdgegangen seid, dann ordnet das doch für uns auch mal unter dieser Folge ein. Und stimmt aber auch ganz gerne ab, wenn ihr noch nie fremdgegangen seid. Das würde mich ja auch mal interessieren, wie das hier so bei unseren Zuhörerinnen verteilt sind. Wir können auch tatsächlich nicht sehen, wer was gestimmt hat. Also da braucht ihr gar keine Sorgen machen.
Können wir das wirklich nicht sehen? Ich dachte mal, man kann das sehen.
Nee, wer wie abgestimmt hat, das können wir nicht sehen. Wir können das bei Instagram sehen, aber nicht bei Spotify.
Ah, okay. Ja, dann machen wir das doch, oder?
Oder vielleicht kann man das sehen, aber ich weiß auf jeden Fall nicht, wie das funktionieren soll. Also ich glaube, ihr seid es safe. Franzi, das war's mit Temptation Island. Abschließend wollte ich gerne noch sagen, es sind so viele Leute dazugekommen in der letzten Woche. Es ist ein bisschen verrückt, aber herzlich willkommen. Wir freuen uns über alle von euch. Falls ihr es noch nicht bewertet habt, dann macht das unbedingt. Mit 5 Sternen natürlich bei Spotify, Apple Podcasts, Podimo, überall, wo ihr Podcasts hört. Gerne auch auf allen Plattformen, wo ihr angemeldet seid. Klickt auf Abonnieren, aktiviert die Glocke und folgt uns unbedingt bei TikTok und Instagram. Wir analysieren da Trash-TV-Daten und machen auch so ein paar Statistiken. Und stimmt unbedingt für den Podcast-Preis für uns ab. Wir haben gehört, da gibt es eine Party und wir wollen gerne zu dieser Party. Anscheinend funktionierte der Link unter der letzten Folge nicht. Also falls ihr noch nicht für uns abstimmen konntet, macht es unbedingt unter dieser Folge. Ich hoffe, der Link funktioniert dieses Mal. Wir lesen uns da ein. Franzi, was wir noch kurz dazu sagen müssen, bevor wir uns jetzt verabschieden. Du bist ja gerade im Urlaub.
Ja.
Und nimmst diesen Podcast vom Strand auf?
Mhm. Also, ich hoffe, ich komme gleich an den Strand.
Auf dem Weg zum Strand quasi. Das ging mit Temptation Island jetzt super, das konnten wir ja vorbereiten. Mit Prominent getrennt wird es nicht so einfach, denn erstmal kommt es ja, kann die Folge ja jetzt erst raus, wo du schon im Urlaub bist. Und bei Prominent getrennt geht es ja einfach maximal ab. Das heißt, wir brauchen da echt Vorbereitungszeit. Wir müssen die Folge vorher skripten. Wir müssen uns richtig viele Gedanken darüber machen. Das schaffen wir nicht, solange du noch im Urlaub bist. Das heißt, nächste Woche kommt die Prominent getrennt Folge. Ein bisschen später. Wir hoffen, dass sie am Freitag kommt. Wir geben da alles. Aber nur, dass ihr schon mal wisst, am Mittwoch wird sie nicht kommen.
Tut mir leid.
Franzi, wir freuen uns riesig, dass du trotz Urlaub heute mit dabei warst. Genieß den Tag. Schick uns mal ein paar Bilder vom Strand.
Das mache ich.
Temptation.
Eine hier, mit der ich im Urlaub bin, die sagt immer so aus dem Nichts.
Temptation.
Ist total witzig und ich denke immer so, oh Gott, ich muss gucken.
Es kommt ein Schlüsselloch-Moment.
Okay, Dina, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.